What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute von Tag 3 bei den Cannes Filmfestspielen 2026. Hier ist Patrick und neben mir ist...
Lida, hallo.
Hi Lida, wie geht's dir heute?
Ja, relativ müde, denn gestern und heute sind beides zwei ziemlich lange Filmtage mit jeweils so 4 bis 5 Filmen. Aber ich hoffe, dass es dann mal irgendwann etwas ruhiger wird, wenn die erste Hälfte des Festivals vorbei ist.
Wenn du es dir aussuchen kannst, was ist so die beste Anzahl an Filmen an einem Festivaltag?
Ideal finde ich immer 3.
Mhm. Geht mir, glaube ich, recht ähnlich. Ja, wir haben auch diesen Kritikerspiegel schon am Start, der jetzt eben erst, glaube ich, 2 Filme hatte heute in der Screen. Die liegt ja hier immer aus, neben diesen ganzen anderen Hochglanz-Festival-Zeitungen, Variety und so weiter. Und der japanische Beitrag, den wir bisher gesehen haben von Fuji Fukada, über den wir in der ersten Episode geredet haben, der hat dann 2,5. Der andere Film, La Vie d'une Femme, ich glaube, über den reden wir gleich, zumindest du, ich habe den nicht gesehen bisher, der wurde eher ein bisschen durchgereicht. Ich glaube, das nehmen wir auch gleich mal als Anlass, darüber zu sprechen, Lida. Ist dem recht getan worden hier?
Ja, ich muss leider sagen, irgendwie schon. Denn was hier, also die Regisseurin, so Charline Bourgeois-Taquet, so eine von den, ich glaube, 4 oder 5 Frauen nur, die wir dieses Jahr, also oder fast jedes Jahr haben wir ja, wir haben ja selten mehr als 4 oder 5 Frauen im Wettbewerb von Cannes, haben, die bringt so einen Film, der ist elegant gemacht, aber auch von so einer Beliebigkeit, die typisch scheint für so eine bestimmte Art von bildungsbürgerlichem französischen Kino. Also der Film ist nicht schlecht, aber er hat auch nichts Neues zu sagen. Er hat eine Geschichte, die so milde dramatisch ist, aber auch keine wirklichen thematisch relevanten Aspekte anschneidet oder irgendwie in die Tiefe geht. Alles läuft so vor sich hin. Wir haben hier eine Chirurgin, die Gesichtstrauma-Chirurgin ist. Das heißt, sie rekonstruiert zerstörte durch Unfälle oder Angriffe zerstörte Gesichter neu. Und das fand ich persönlich ist der interessanteste Aspekt des ganzen Films, mit dem sich der Film aber kaum auseinandersetzt. Es ist eigentlich nur so ein Detail, was am Rande existiert. Also man könnte fast schon sagen, theoretisch hätte sie jetzt auch Automechanikerin sein können.
Ja, also gerade bei so einem Beruf ist es dann schon echt schade. Das wäre eigentlich auch so ein Thema, wo man wirklich motivisch mitarbeiten könnte.
Genau, gerade weil das immer wieder so vage angeschnitten wird, dass ich dachte, jetzt kommt was, denn dabei wird es, man sieht so unter anderem sie auf einer Vortragsreise sprechen, wo sie dann das Thema Identität anschneidet und eben darauf auch zurückkommt, dass etymologisch das Wort Identität ja von diesem gleichen Grundstamm der Worte für gleich kommt und dann sagt, wir versuchen die Identität der Leute zu rekonstruieren, aber wir können sie nicht gleich aussehen lassen. Das heißt, wenn du einen Unfall hattest, kannst du danach, wenn dein Gesicht rekonstruiert ist, nicht wieder so aussehen wie vorher. Und dann spricht sie eben in einem kurzen Nebensatz nur diesen Aspekt an und sagt, versucht den Leuten das wiederzugeben, was uns zu Menschen macht. Dann zählt sie so auf eine Nase, einen Mund, Augen. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, ist das ja eigentlich eine höchst problematische Einstellung. Sind Augen jetzt das, was uns zu Menschen macht, wenn einer seine Augen verliert durch einen Unfall, was ja gar nicht so selten ist. Im Krieg hatten ganz viele Glasaugen oder gar keine Augen mehr oder eine Nase verliert. Ist man dann kein Mensch mehr? Also es ist ja ein höchst problematischer Ansatz, der aber nie weiterverfolgt wird. Genauso wie die Frage danach, wer bin ich? Denn sie macht selber ja so eine kleine Identitätskrise durch, weil sie denn so ihr lesbisches Coming-out hat in so gehobenem Alter, so mit etwa 50. Aber das ist jetzt auch nicht so wild.
Ja, sie hatten ein Aufeinandertreffen mit einer Romanautorin oder so, oder?
Genau. Eine Romanautorin recherchiert in der Klinik, in der sie operiert. So lernen sich die beiden kennen. Wo es dann auch so ein paar Szenen gibt, wo ich mir dachte so, naja, zum Beispiel steht dann einmal die Romanautorin so im OP und macht sich Notizen. Und wo ich mir so dachte, ist das denn überhaupt erlaubt? Also da müssten ja ganz, ganz viele Leute an ganz vielen Stellen ihr Okay zugeben. Geschweige denn natürlich von solchen Hygienevorschriften und all sowas, aber gut, sei es drum, nehmen wir einfach mal an, das geht und dann finden die beiden eben zu so einer Liebelei zueinander, aber das ist jetzt, also sie ist weder in irgendwie einer problematischen Situation, wo sie irgendwie Diskriminierung erlebt, noch hat das irgendeine Relevanz, es ist halt einfach nur so eine Affäre und wir leben jetzt im Jahr 2026, einfach nur zu sagen, oh, ich habe festgestellt, ich bin lesbisch, das reicht jetzt einfach nicht mehr.
Ja, ich hatte den Vorfilm von ihr gesehen, der Anais in Love oder so, glaube ich, ne? Das war der letzte Film von ihr. Ist auch ganz witzig, dass sie den Namen, also im Namen trägt sie das Wort Bourgeois. Und ich glaube, in diesem Milieu sind ihre Filme auch immer so ein bisschen angesiedelt. Also bei Anais war man dann auch so in der Pariser Innenstadt und so. Und man ist auf kleinen Partys unterwegs, aber ich glaube, dann ging es aufs Land und um diesen Kontrast zwischen diesen beiden Sphären und so weiter. Ja, schade. Also weiß ich nicht, ob ich den noch aufholen werde dann im Laufe des Festivals.
Also ich denke, da gibt es sicherlich Filme, die auf jeden Fall interessanter sind. Ob sie denn besser sind, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall einfach spannender, dass man sich zumindest dran reiben kann. Und der hatte halt auch null Reibungsfläche.
Also ja, La Vie d'une Femme damit erstmal so abgehakt. Ich weiß nicht, ob Jakob den noch sehen wird oder vielleicht schon gesehen hat und dazu noch ein paar Wörter verlieren will, ja, weil das sollten wir sagen, Jakob ist heute nicht da, ist halt immer schwierig auf dem Festival mit der Planung und so weiter. Da ist man schon froh, wenn man zu zweit irgendwie zusammenfindet. Ich würde mal daran anknüpfen mit einem Film von Rudi Rosenberg. Also der wird sicherlich ganz anders ausgesprochen, weil das ein Franzose ist, aber das will ich jetzt gar nicht erstmal ausprobieren, diese Wortakrobatik, wie man das auf Französisch ausspricht. Aber ja, Quelques mots d'amour, das ist der Titel, also Worte der Liebe oder Worte über die Liebe. Man könnte den so und so auslegen, denke ich. Aber ja, das ist jemand, der zunächst als Schauspieler gearbeitet hat und jetzt eben seinen zweiten Spielfilm vorlegt. Worum geht es? Im Grunde geht es um die Abwesenheit von Vätern. Ist auch so eine Netflix-Koproduktion und der läuft hier in Ancien-Terrigat, wie es für Cannes und die ganzen anderen Festivals üblich ist, wird dann auch geboot, wenn Netflix eingeblendet wird hier im Saal. Aber man sieht auch so ein bisschen und die Leute werden dessen, glaube ich, ein bisschen müde, aber er hat schon wieder so einen typischen Netflix-Look. Also es ist ja schon sehr, sehr einförmig, was dort produziert wird. Ich hatte mit dem Film keine großen Probleme, der eckt nicht besonders an. Der ist halt fast schon wie so ein Fernsehdrama, will mich darüber jetzt nicht unbedingt erheben oder so. Es geht um eine Mutter, gespielt von Hafsia Herzi, ist das korrekt?
Hafsia Herzi?
Herzi, okay, ja, genau. Und die ist ja hier in Cannes sowieso gern gesehen, war auch, glaube ich, vor ein, zwei Jahren auf diesem Poster, ne, von der Cannes-Zen überall
genau.
In ganz Cannes. Und ja, sie hat eben eine Tochter und einen Sohn. Und man lernt relativ schnell, dass die beide verschiedene Väter haben. Und im Laufe des Films geht der neue Partner, also der zweite Vater, geht auch noch abhanden. Währenddessen dreht sich der Film vor allem um die Tochter, die versucht, Kontakt zu ihrem leiblichen Vater aufzubauen. Es geht über Jahre hinweg. Es gibt irgendwann in der Mitte eine Art Zeitsprung, in der die jüngeren Kinder durch spätere Versionen ihrer selbst ausgetauscht werden, also die Darsteller. Es war aber dadurch, dass ich in dieser Premiere, also in Premierenvorstellung war, waren die kleineren Versionen der Kinder auf der Bühne und es war auch ganz nett und ganz süß und so. Aber im Grunde sind die kleineren Kinder, die spielen eine wesentlich geringere Rolle für den Film später, aber war wahrscheinlich ein tolles Event, vor so einem vollen Saal irgendwie auf der Bühne zu sein. Ja, was soll ich über den Film sagen? Das Problem ist vor allem, dass diese Figuren leben nur dadurch, dass es eine Art, Lack gibt. Wie sagt man auf Deutsch? Es gibt, irgendwas fehlt, ja? Irgendwas fehlt in deren Leben.
Abwesenheit, ein Mangel.
Die Abwesenheit des Vaters. Und wir folgen eigentlich hauptsächlich der, inzwischen jugendlichen Tochter, die über die Jahre immer wieder es versucht, an den Vater irgendwie heranzukommen. Und wie macht man das am besten, so eine Geschichte? Man versetzt es einfach 20, 30 Jahre früher, damit das ganze Internet und so weiter noch nicht da ist, damit das alles ein bisschen schwieriger ist, überhaupt diese Bedingungen, ne? Wie findet man eine Telefonnummer für den abwesenden Vater? Wie kommt man überhaupt an Kontaktinformationen ran? Es gibt mittlerweile eine zweite Familie, die der Vater gegründet hat, aber später stellt sich heraus, auch der ist ja schon wieder abwesend gegangen. Also es ist im Prinzip so eine Art Hindernislauf, wo man immer wieder daran scheitert, irgendwie überhaupt den Bezug oder die Verbindung herzustellen zum Vater. Und das Problem ist nur, dass daran alles hängt. Ja? Es gibt keine Figurenzeichnung, wir lernen nicht besonders etwas über die Mutter, wir lernen nicht etwas über die Jugendliche, außer eben, dass sie die Mutter ist und dass sie die Jugendliche ist, die ohne Vater lebt. Wir haben im Hintergrund noch so eine Mobbing-Geschichte des Bruders und ein Hund geht irgendwann auch nochmal verloren. Ich glaube, das, was man dem Film am höchsten anrechnen kann, ist wahrscheinlich, dass er ziemlich witzig ist. Auf so eine sehr französische Weise und man merkt da wirklich, welche Leute im Saal französisch sind oder nicht, weil die
das sind die, die lachen, ne? Genau. Und die anderen so schweigen.
Genau, so ist das echt. Ich muss mich da eher auf die französische Seite ziehen, weil ich mit französischem Humor, glaube ich, mehr anfangen kann als die meisten internationalen Gäste. Aber es ist wirklich keine große Empfehlung. Das ist ein Film, der gut und gerne auch im französischen Fernsehen hätte laufen können und da hätte sich auch niemand drüber aufgeregt, aber ich glaube, solche Filme kommen im französischen Kino auch immer sehr gut an. Ich kann mich ans letzte erinnern, da gab es diesen Colors of Time, der lief in irgendeiner Nebensektion.
Ich glaube, der lief im Special. Es gibt ja hier auch die Sektion Premiere, die ja eigentlich nur Special 2 ist.
Ja, mehr oder weniger, genau. Und das war auch so eine Wohlstandsgeschichte irgendwie von einer Familie, die irgendwie zusammenkommt, aber auch nicht richtig, weil dort ein Haus geerbt wird und was macht man jetzt mit dieser Konstellation auf zwei Zeitebenen und so weiter. Aber das war dann eben der erfolgreichste Film, glaube ich, aus dem letzten Cannes, was denn schon so ein bisschen, also zumindest in Frankreich, ja, an den französischen Kinos, was denn ein bisschen merkwürdig anmutet, aber ich traue diesem Film eine ähnliche Zukunft in den französischen Kinos zu, einfach weil das alles sehr, wie man heute sehr gern sagt, relatable ist, aber mehr will ich dazu auch gar nicht verlieren, also das war Rudi Rosenberg, bitte seht es mir nach, wenn ich den Namen nicht korrekt ausspreche, mit Quelques mots d'amour in Asatarika. Lida, was hast du uns heute noch mitgebracht?
Ja, ich habe ihn gerade erst gesehen, The Meltdown, und mich jetzt doch entschieden, über den noch zu sprechen, weil ich ihn doch so interessant thematisch fand und auch visuell versucht er eine ganze Menge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel davon jetzt gelungen ist, aber es fängt, dieser Film, das kann man ganz grob sagen, spielt etwa 2-3 Jahre nach dem Ende der Militärregierung in Chile. Also wir haben es jetzt gerade so die späten, ja, es muss gerade so Anfang der 90er so sein, in dieser Zeit. Und es war ja so diese Zeit, in der ganz Südamerika viele Militärregierungen aufgelöst worden sind. Und in einem Skiresort sind wir, wo wir so eine winterliche Atmosphäre haben, in einem Hotel, die fast so ein bisschen an The Shining erinnert, ohne dass der Film jetzt irgendwie derivativ wirkt. Dort befreundet sich so die kindliche Hauptfigur mit einer deutschen Urlauberin an, einem Mädchen, das ein bisschen älter ist, so etwa 14. Die Hauptfigur ist so ungefähr so 9 oder 10. Und diese junge Urlauberin, die dort eben Skitraining macht, mit der verbringt sie so etwas Zeit und dann ist sie auf einmal weg, das deutsche Mädchen. Und dieses Kind und die Mutter des deutschen Mädchens suchen dann nach ihr. Und dieses Verschwinden reißt natürlich ganz viele Narben auf, denn fast jeder dort in dieser Gegend, zumindest von den chilenischen Menschen, es ist natürlich ein Urlaubsresort, wo auch ganz viele ausländische Menschen sind, die das jetzt nicht betrifft, aber von den chilenischen Menschen hat fast jeder irgendjemanden, der verschwunden ist oder die verschwunden ist. Und das merkt man eben auch mehrfach, wenn zum Beispiel diese Hanna, diese deutsche Skifahrerin, dann mal den Barkeeper so fragt, und wo ist dein, ach, der ist dein einer Bruder, ja, der macht jetzt das und das, und das ist meine Schwester, die macht das und das, und wer ist der hier? Noch ein Bruder. Und was macht der? Nichts. Und dann ist das Thema gegessen und man weiß sofort, dass es einer von denen, die umgebracht oder verschwunden sind. Und dieses ganze Klima, was dann hochkommt, ist sehr interessant, weil wir zum einen dieses zeitlose Thema hatten, dass das Verschwinden einer jungen Frau nicht weiter beachtet wird und kaum ermittelt wird und die Mutter ständig aber vergebens darum kämpft, dass irgendjemand sich dafür interessiert, dass ihr Kind weg ist, dass es zum anderen aber so einen bestimmten historischen Nachhall hat, weil die Leute eben wirklich quasi sagen können, fast jeder von uns hat hier jemanden, der weg ist, jetzt reiß dich mal zusammen, so besonders ist deine Situation nicht. Und dass daraus aber mehr so eine gewisse Mitleidlosigkeit und Kälte entsteht, also keineswegs eine Empathie, sondern dass, also ja, fast so eine Art trotzige Rache-Aura, in der was so ein Desinteresse, so eine Abstumpfung herrscht. Und dieses Coming Age, was sich damit vermischt, wird eben so sehr, sehr düster.
Und ist der Film dann, in welcher Sprache ist der hauptsächlich dann?
Hauptsächlich Englisch und Spanisch, war mein Eindruck.
Und der lief in der
in Certain Regard, genau. Okay. Und den fand ich wirklich, also der Saal war nicht voll, zu meiner Überraschung, aber ich fand diesen Film durchaus einer der, also ich habe davon etwa, glaube ich, die Hälfte bis jetzt gesehen in Certain Regard und das war definitiv einer der besseren, die da sind dieses Jahr.
Okay, dann merken wir uns den vor. Kannst du den Titel noch einmal sagen?
The Meltdown.
The Meltdown, okay. Gut, ich bleib vielleicht im Südamerikanischen. Wir haben einen Film, der heißt The Match. Und dazu muss ich vielleicht sagen, oft, wenn ich mit Leuten so erstmals ins Gespräch komme, dann sind die immer ganz überrascht, dass ich mich so ein bisschen auf Fußball auch verstehe. Weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich erwecke offenbar nicht den Eindruck bei Leuten, dass ich da so eine gewisse Vergangenheit habe. Ich habe früher sehr viel Fußball gesehen. Deswegen war ich jetzt mal schon gespannt, wie man das auf die Kinoleinwand irgendwie überträgt. Es geht hier um dieses legendäre Match 1986. Sogar ich bin so sicher,
sogar ich wusste
davon
was
gehört,
davon, genau, ne?
Die Hand Gottes, Maradona. Wir sind im Viertelfinale der Weltmeisterschaft Argentinien gegen England. Und ja, es ist eine Dokumentation, wo nochmal die ehemaligen Spieler der argentinischen und der englischen Nationalmannschaft zusammenkommen, also eine Auswahl von 3 oder 4, und die blicken nochmal zurück auf diese Zeit. Und der Film, zumindest ja, der Synopsis nach, versucht ein viel größeres Bild zu zeichnen. Also, weil wir haben im Hintergrund, im Kontext, im historischen Kontext, haben wir zum Beispiel den Krieg zwischen Argentinien und England um die Falklandinseln damals. Ja, das ist der Versuch. So würde ich das gerne beschreiben. Weil es wird noch nicht mal wirklich im Film thematisiert, wie dieser Konflikt wirklich endet. Ja? Also man redet darüber und wir sehen mal im Fernsehen Margaret Thatcher, wie sie sagt, okay, wenn wir jetzt klein beigeben, dann ist das eine Totalaufgabe, mehr oder weniger. Und wir haben so ein paar PolitikerInnen-Stimmen, vor allem Politiker zu der Zeit, aber eben auch Thatcher und so weiter. Aber im Grunde lernen wir sehr, sehr wenig über diesen historischen Kontext. Es gibt ein bisschen den Versuch, diese ganzen Legendenbildung zu thematisieren. Also, hey, wie kam es überhaupt zum Begriff Hand Gottes? Wurde der jetzt von Maradona selbst in die Welt gebracht oder nein, wurde er nicht, von einem italienischen Journalisten wahrscheinlich, auf den Maradona nur geantwortet hatte. Aber es gibt jedenfalls schon so Versuche, es gibt immer wieder so Rückblicke, okay, 200 Jahre zuvor, 30 Tage zuvor und so weiter. Wir lernen solche kleine Dinge wie, dass der argentinische Trainer damals offenbar total verrückt war und zum Beispiel diesem einen Verteidiger noch auf der Autobahn nachgefahren ist, weil der Verteidiger sich eigentlich nur noch auf seine Clubkarriere konzentrieren wollte und dann hat er ihn da offenbar an der Maut abgefangen und hat an so einem Stein, den man offenbar dann fotografiert hat, so seine neue Taktik für die Weltmeisterschaften so auf Stein eingeritzt. Und es gibt, wie gesagt, so diese ganzen Anekdoten und kleinen Geschichten und so weiter. Aber wirklich, diesen Film muss man nicht sehen. Man lernt auch nicht besonders viel darüber. Und vor allem diese großen globalen Zusammenhänge zwischen dem Fußball und der Politik, die bleiben eigentlich separiert.
Ja, denn ich wusste nämlich gerade ungefähr so viel, dass es, okay, damals hat Diego Maradona den Ball ins Tor geboxt und es kam raus und das war alles, was ich wusste. Und jetzt weiß ich genauso viel nach dem Film. Ne? Und das ist einfach dieses Ding, dass ich gedacht hätte, gut, ich bin jetzt nicht besonders Fußballfan, aber ich habe zumindest ein mildes Interesse, jetzt interessiere mich mal, mach mich neugierig, unterhalte mich. Und das hat dieser Film halt nicht geschafft. Er hat halt auch so einen bombastischen Stil, diese epischen Schwarz-Weiß-Bilder, denn dieser Soundtrack und es wird alles so aufgespielt, als ob das der historische Moment ist. Und das hatte für mich dann fast schon so was Lächerliches. Ich kann verstehen, wenn man Fußball mag, aber das ist nun doch wirklich nicht der Moment der Weltgeschichte.
Ja, und das wirkte wie so ein Werbeclip von der FIFA auch zwischendurch, oder?
100%. Ich habe ganz oft gedacht, Werbeclip. Und
Hochglanz,
halt
Schwarz-Weiß-Bilder und so weiter.
Und dann halt auch all diese alten Männer. Und ich denke wirklich, ich bin ziemlich sicher, korrigiere mich, wenn ich mich jetzt irre, aber in dem ganzen Film kam keine einzige Frau vor.
Ich glaube, da hast du recht, ja. Ja, ich glaube, mit am interessantesten fand ich, dass die Argentinier damals 2 Kilo zunehmen sollten aufgrund des Höhespiegels dort in Mexico City und eben auch wegen der Temperaturen, die so heiß waren, dass man ganz schnell ganz viel Gewicht verloren hat und noch so Kleinigkeiten wie, dass sie die Jerseys, sie hatten gar keine Jerseys mehr, weil sie wollten nicht in diesen schweren Jerseys spielen, also mussten sie von irgendeinem American Football Club die Jerseys nehmen, dann die ganzen Logos abtrennen und so weiter und ihre eigenen aufpinnen, weil die dann wesentlich leichter waren und so. Also wenn man sich für solche kleinen Anekdoten interessiert, dann Ja, ich glaube, selbst dann hätte ich Schwierigkeiten, den wirklich zu empfehlen.
Denn ich denke, das Problem ist auch so ein bisschen, die Fans vom Fußball, die sich denn für diese Kleinigkeiten interessieren, die wissen halt auch schon alles dahinter.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist halt dieses Ding.
Okay, ja, du hast mich gerade ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, weil ich nicht wusste, dass du ihn auch schon gesehen hast. Aber ja, das ist also von Juan Cabral und Santiago Franco. Ich glaube, das sind zwei Argentinier. Ich bin nicht ganz 100%ig sicher. Und der lief hier in der Premiere-Section, die ja immer noch so ein bisschen im Nicht schwebt, diese Sektion, oder? In Cannes. Also ja, soweit dazu. The Match. Was hast du noch mitgebracht?
Ja, ich habe mich heute früh doch aus dem Bett gequält und ich bereue es nicht, um We Are Aliens zu sehen, einen der Animationsfilme in der Kazan.
Ja.
Ah, super, dann passt das ja. Von Kohei Kadowaki, sein Debütfilm, also sein Langfilmdebüt. Mhm. Darin geht es eben um eine Kinderfreundschaft, die dann zerbricht durch einen Vorfall, der man eigentlich als kleiner einstufen könnte, aber es sind eben auch Schulkinder und das treibt denn diese beiden Leben der beiden Figuren, die wir auch in so einer Zwei-Kapitel-Struktur, wir sehen erst die Perspektive eines Jungen und dann die Perspektive des anderen Jungen, bis sie zu Männern eben heranwachsen, die dann so einen Einfluss wirklich auf deren ganzes Leben haben, besonders für den einen. Und das ist dieses Thema dieses Films, der auch so eine sehr düstere Aura eigentlich hat. Also es fängt so naiv und unschuldig an, aber dann entwickelt er doch einige Momente, wo man durchaus auch sagen kann, es ist schon mehr ein Erwachsenenfilm als ein Kinderfilm.
Aber ging es dir bei dieser Dramaturgie? Ich glaube, ich hatte am meisten Probleme mit der Dramaturgie, dass es sich wie in vielen Animes dann immer mehr radikalisiert zu so einer fundamentalen, existenziellen Bedeutungsschwere dieser Jugend, dass man dass dieser eine Moment in der Jugend, der soll dann irgendwie die ganze Existenz definieren. Natürlich kommentiert der Film das auch ein bisschen, aber gleichzeitig spinnt er das auch weiter. Also das ist jetzt nicht, dass der dem total etwas entgegenhält, sondern vielleicht können wir das verraten, oder? Der Film beginnt mit der einen Perspektive und wechselt dann in die andere Perspektive,
genau,
ungefähr
ja.
In der Mitte. Hat dich das nicht gestört, dass es super dramatisch wurde?
Ja, nee, das habe ich absolut gestört. Das hätte ich auch sonst noch erwähnt, nämlich dass der Film ganz lange kaum Drama hat. Also wirklich nur so minimale Sachen zwischen Kindern, die aber dann auf Dauer nicht ausreichen. Und dann auf einmal alles, was er versäumt hat am Anfang, nachholen will in so ein paar Momenten und es ganz schnell, ganz radikal, mega dramatisch wird. Man kaum mitkommt und es dann aber auf einmal wieder so viel stärker ins Positive gewendet wird. Und diese Dramatik dann auch nicht jetzt wirklich mal ausgeschöpft wird. Also wenn einer nämlich dann richtig auf einem absteigenden Weg ist und man denkt, okay, jetzt geht's steil nach unten und auf einmal ist wieder alles gut, das finde ich schon von den Sozialstrukturen her nicht besonders glaubwürdig, weil es einfach ganz, ganz schwer ist, wenn du was zum Beispiel Schulden hast, keinen Job, keine Ausbildung, keine Schulausbildung korrekt, einfach mal wieder einzusteigen. Das ist ganz, ganz schwer. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber da muss man mehr drüber machen als nur einen Schnitt.
Ja. Ich will aber unbedingt hervorheben, dass der Film besonders von seinen Details lebt. Also ich fand den unglaublich detailliert. Es gibt einfach solche Szenen wie so einen kleinen Shots, wenn jemand mit dem Bleistift schreibt und die Miene so abbricht nacheinander. Weißt du, es gibt so sehr, sehr im Moment, obwohl wir ja so einen Abriss von Biografien eigentlich dargestellt bekommen. Ne? Wir gehen eigentlich innerhalb von wenigen Minuten, über eine halbe Stunde vielleicht, gehen wir die verschiedenen Klassenstufen weiter. Aber es gibt immer wieder so kleine, tolle, visuelle Ideen, wo ich denke, okay, da steckt jetzt schon relativ viel drin. Und ich glaube, der Film hätte, wenn er ein bisschen reifer gewesen wäre, wenn er sich nicht ganz so sehr auf dieses, was man im Anime dann leider doch oft hat, gerade in diesen Coming-of-Age-Filmen, die dann super dramatisch werden. Ich glaube, wenn er ein bisschen erwachsener gewesen wäre, hätte der mir noch besser gefallen. Aber ich denke, gerade bei so einem Festival, wo man nicht so viel Animation und so weiter zu sehen bekommt, kann man den schon mitnehmen.
Ja, ich stimme dem auch zu. Das ist definitiv kein perfekter Film, aber auch diese kleinen Freundschaftsmomente, also wo man auch eigene Erinnerungen an die Kindheit einfach hat, wenn Kinder so spielerische Momente erfinden, wie sie sich sagen, wenn wir durch diesen Tunnel laufen, müssen wir komisch laufen, sonst sterben wir. Dieses magische Denken mit so einer Mischung aus Verspieltheit und Düsternis. oder eben wie bestimmte Szenen immer wieder anders definiert werden durch die Dinge, die verborgen bleiben. Oder wie man einen Moment auf eine Weise definieren kann und dann erst im Nachhinein durch Details erfährt, das war eigentlich was ganz, ganz anderes. Oder aber auch manchmal, wie einem schlimme Sachen erspart bleiben und man niemals merkt, wem man das eigentlich zu verdanken hat. Also das waren wirklich, wie du es eigentlich gesagt hast, diese Momente, von denen der Film lebt. Und er macht definitiv neugierig auf diesen Regisseur. Und ich versuche eben weiter an den Animationsfilmen dran zu bleiben, auch wenn es natürlich nicht jedes Jahr so tolle Filme gibt wie damals Robot Dreams. Mhm.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja, bin ich auch dankbar, dass du es nochmal erwähnst, weil diese kindischen Gedankengänge, man bekommt hier wirklich gerade, ich finde in der ersten Hälfte bekommt man ein ganz tolles Gefühl für Interiorität, ne? Also in welcher Welt befinden sich die Kinder gerade? Also wie werden Dinge irgendwie aufgeladen mit Bedeutungen und so weiter? Das ist sehr gut gemacht. Und man bekommt auch später so eine, ja, fast so ein, so eine neue Anschauung darüber, wer diese Leute eigentlich, also wer diese beiden Jungen, die ja im Zentrum stehen, eigentlich sind. Weil man in diesem zweiten Abschnitt besonders auch lernt, dass es da vielleicht eine ganz andere Gravität gibt. Also im ersten scheint es eigentlich so zu sein, dass dieser eine Junge schon sehr von dem anderen abhängt, aber im zweiten kommt noch zutage, dass es da eben noch so eine Mädchenfigur gibt, die im ersten immer nur so am Rande da ist, aber für den zweiten offenbar die Welt bedeutet. Und da kann man dann wirklich nur erst drinstecken, wenn man diese Perspektive geliefert bekommt. Deshalb, ja. Und We Are Aliens, vielleicht noch zum Titel. Warum heißt der Titel so?
Ah ja, es ist dann eben dieser Verdacht, den der eine der beiden Freunde bekommt, nämlich, dass sein Kumpel so eine Art Alien ist, weil er sich so seltsam verhält und das natürlich aber auch darauf anspielt, auf den Außenseiterstatus, den beide diese Jungs auf gewisse Weise haben. Der eine schafft es dann nur letztlich, obwohl es am Anfang genau andersrum aussieht, schafft es der so ein bisschen der Underdog und Außenseiter zu sein scheint, sich anzugleichen und zumindest so weit anzupassen, dass er integriert scheint, obwohl er sich immer innerlich einsam fühlt, während der andere, der so lebhaft und beliebt erst wirkt, dann auf einmal total zum Außenseiter wird.
Genau das. Und darüber hinaus auch noch We Are Aliens, weil die beiden Jungen eben mehr und mehr getrennte Wege gehen. Also sie kennen einander später gar nicht mehr wirklich. Ja. Also ja, keine große Empfehlung, aber ich würde sagen, man kann wesentlich schlechtere Entscheidungen treffen. Also das ist We Are Aliens von Kohei Kadowaki und ich würde dem auch zustimmen, man kann da vielleicht noch was erwarten in der Zukunft von ihm. Bei so einem Debüt ist es ja schon nicht schlecht. Wollen wir noch einen machen oder sind wir...
Wenn du noch einen hast...
Das war mein dritter tatsächlich, also wir können es auch dabei belassen. Vielleicht, Lida, weil wir jetzt noch die Chance haben, weil wir nicht so weit fortgeschritten sind in der Zeit, gib doch mal aus dem Blauen heraus einen Tipp ab, wer wird hier die Goldene Palme gewinnen? Wir haben ja kaum einen Wettbewerbsfilm bisher gesehen. Deshalb einfach mal aus dem Bauch heraus, was denkst du am Ende?
Also ich denke, das könnte wieder einer von diesen Underdog-Filmen sein. Ich habe jetzt ja nun die meisten noch nicht gesehen. Ja, also definitiv nicht so jemand wie Ira Sachs und Laszlo Lemisch könnte ich mir vorstellen. Das würde in diese Richtung passen. Ich bin auf jeden Fall auch neugierig, was so Filme wie so The Unknown von Arthur Harari werden. Das hätte auch natürlich französische Mitproduktion und das würde hier schön passen. Oder sowas wie The Black Ball, das wäre auch spanisch-französisch. Also man
darauf
hat dann so
bin
ein
ich
bisschen
sehr gespannt,
was.
So ein queerer Film, ne? Von zwei spanischen Filmemachern, die offenbar sehr gefeierte spanische Serien gemacht haben.
Genau, und dann hätten wir eben auch zum ersten Mal so eine Paar-Regie, also zwei Regieschaffende, die die Palme kriegen.
Naja, Dida Dens gab es natürlich.
Stimmt,
ne?
Stimmt, Dida Dens, da hast du recht, das abgesehen. Wäre nicht das erste Mal. Ja. Stimmt, habe ich vergessen. Also das wären so ein paar, von denen ich mir das gut vorstellen könnte.
Ich könnte mir auch gut den Hamaguchi vorstellen.
Also den werden wir ja morgen sehen und dann bin ich gespannt, ob der mehr so mittelmäßig ist oder richtig, richtig stark. Ich meine, Hamaguchi ist vermutlich wird er ja nicht schlecht sein. Und dann ist es immer ein guter Konsenskandidat, weil es dann solche Filme gibt, die sind gut gemacht. Und auch wenn sie vielleicht nicht jeden vom Hocker reißen, ärgern sie keinen.
Ja, ich glaube, damit belassen wir es für heute. Ja. Und morgen sind wir dann wieder zu dritt am Start. Und bis dahin bleibt uns gewogen und bis bald. Danke, Lida.
Danke, ciao.